Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Sondersendung von Dinge von Interesse. Gestern, am 2.10., war sie endlich, die legendäre siebte Night of the Pots. Und ich habe ja schon angekündigt, ich durfte teilnehmen und hatte halt einen Slot mit dem guten Raphael zusammen. Und wir haben ein bisschen über den deutschen Fast and the Furious Kinofilm Manta Manta geredet, haben uns also ja es geschafft, den ganzen Film so ungefähr in 30 Minuten runterzubrechen, was uns nicht leicht gefallen ist. Wir hätten noch tausend Sachen mehr sagen können, aber ich denke, wir haben das ganz gut gemacht und hier gleich nach dem Intro bekommt ihr dann quasi den Mitschnitt unseres gestrigen Live-Auftrittes serviert. Rough und uncut und ungeschnitten. In dem Fall möchte ich aber auch gleich nochmal sagen, vielen Dank an Klaus und an die Organisatoren der Night of the Pots. Es hat riesig viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass das nicht die letzte Night of the Pots war. Die nächste muss unbedingt kommen und wenn du da Hilfe brauchst, da bin ich auf jeden Fall bereit. Ne? Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Live-Mitschnitt von der Night of the Pots. Bis dahin.
So, jetzt geht es weiter bei der Night of the Pots. Ich freue mich. Es kommt, ich sag mal, aus meiner Sicht einer der Highlights dieses Jahres, was neue Podcasts betrifft. Und ich begrüße ganz herzlich den Gregor von Dinge von Interesse und von vielen, vielen anderen Podcasts auch. Kannst du reden? Bist du da?
Ich hoffe, ja, ja, ja.
Ja, da ist er.
Hallo, Highlight. Ich habe gedacht, ich bin schon anscheinend Highlight. Noch zu früh. Ich dachte, die dritte Macht kündigst du so an.
Achso, nee, ja, die sind ja schon durch, sag mal.
Noch nicht ganz.
Hast du einen Kompagnon dabei?
Ja.
War mal jemand da? Ich sehe ihn aber noch nicht.
Raphael, hallo.
Der Raphael ist dabei. Ah, okay.
Genau.
Ah, da unten. Jetzt, ja, Mensch, dann sag ich mal, the stage is yours, gell?
Danke dir. Und ich habe gleich gemerkt, gleich zu Beginn, ich habe vergessen, das Intro zu liefern. Ah, verdammt. Na gut, dann machen wir meinen Cold Opener. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, die hier live auf der Night of the Pots stattfindet, wo ich mich ganz, ganz besonders darauf freue, eine Folge hier live präsentieren zu können und über einen Film so ein bisschen zu reden, der, wie ich finde, man kann sagen, das deutsche Fast and Furious ist, nämlich Manta Manta aus dem Jahr 1991. Und wie wäre es, Berti hatte sein Gerd und da brauche ich natürlich auch jemanden. Hallo Raphael.
Hallo, warte mal, ich muss noch mal kurz um meinen Stiefel pinkeln.
Ja, in meinem Podcast, Dinge von Interesse, bespreche ich in der Regel so.
Man wird älter, es dauert ein bisschen.
Oh, ja. Fertig. Schön. Ja, bespreche ich meistens so Nerd-Themen, aber auch durchaus ein paar andere Sachen. Und wir haben schon länger mal mit Raphael mal gesprochen, dass wir gerne mal über diesen Film reden wollen. Aus dem, wie gesagt, der Original Manta Manta mit Til Schweiger. Raphael, du bist doch sicher der Typ, der ein bisschen was zur Story erzählen kann, oder?
Ja, das ist das gefühlvolle Porträt eines jungen Mannes, geboren in simple Verhältnisse in der Arbeiterschicht, im Pott. Der sich selber auf der Suche nach sich ist und seiner Bestimmung und seinem Wert, der seinen Wert herausbezieht aus einem Statussymbol, seinem Auto, ein Symbol für Freiheit und der diese Bestätigung verliert und dann am Ende durch etwas Selbsterschaffenes wieder einen Wert gewinnt, er wird Vater.
Es ist schön zusammengefasst.
Ansonsten ist der Film boah, ey.
Ja, absolut boah, ey. Ich hab auch festgestellt, wirklich alle Manta, ich bin ja auch in meiner Jugend, habe ich oft Manta-Witze gehört und nie ganz verstanden, so richtig warum. die so in waren, aber es war einfach wirklich die Zeit von diesen Filmen, oder? Also frühe 90er Jahre, also woran erkennt man, dass jemand einen Manta mit Automatikgetriebe fährt? Das linke Bein hängt auch aus dem Fenster, ich habe ihn nicht verstanden.
Ja, das Schöne ist, ich hatte in meiner Jugend einen türkischen Kumpel, der war schon ein bisschen älter, ich war 16, er war 18, er hatte einen taubenblauen Manta mit Automatik.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, jetzt wird man mich wahrscheinlich haten, aber ich finde ja den Manta optisch gar nicht schlecht.
Also, ja.
Ich finde es überhaupt nicht. Ich habe das damals auch nicht verstanden, warum so viel Witze über dieses Auto gemacht wurden. Ich habe es auch bis heute ehrlich gesagt nicht verstanden. Also ich habe das Gefühl, man macht halt Witze drüber, weil man Witze drüber macht. Weil das irgendwie immer schon so war.
Was war, wie gesagt, das ist halt auch schon die Zeit. Ein paar Wochen vorher kam ja der Film Manta, der Film, in die Kinos. Also,
der auch erfolgreich war, ja?
Ja, der schlägt schon in eine andere Richtung. Aber irgendwie die meisten Leute kennen Manta, Manta mit unserem Berti, mit Til Schweiger, dem Edelasozialen. Ja,
und ja, aber
ich glaube, er musste sich nicht anstrengen für die Rolle.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber das Tolle ist ja, die Darsteller waren ja natürlich alle noch recht jung hier, Til Schweiger, Tina Ruland und so. Einige waren aus der Lindenstraße schon bekannt, also halt auch wie Til Schweiger, aber die Kinokarrieren von denen ist tatsächlich mit diesem Film losgegangen.
Ja.
Und ehrlich gesagt, für mich haben viele nie wieder diesen Höhepunkt erreicht, den sie mit dem Film hatten. Alleine Michael Kesslers Karriere beginnt als Klausi. Michael Kessler ist absolut großartig in diesem Film. Oh, also er ist eigentlich immer ein witziger Typ, finde ich. Da empfehle ich wirklich mal die Pastewka-Serie zu gucken. Also immer wenn er dabei ist, ist das noch mal besser. Aber ganz ehrlich, Klausi ist eine so werte Rolle. Und das ist einfach.
Ja, ich weiß auch nicht, es werden in dem Film auch alle Manta-Klischees abgedeckt. Also, was die Fahrer angeht. Klausi ist halt wirklich der doofe Witz-Klischee-Manta-Fahrer.
Ja, es fängt schon bei den Namen an. Berti hat eine Freundin, die heißt Uschi. Uschi ist Friseuse. Und das ist also all diese Manta-Witze, die es da gab. Gut, das kann ich vielleicht nicht beurteilen, ob erst die Witze da waren und dann der Film. Das
erst
kann
die Witze
auch sein. Ja, erst die Witze wahrscheinlich, ja. Weil der Film ist ja eine lebende Erfüllung all dieser Klischees.
Ja.
Und das wird ja noch so ein bisschen noch auf die Spitze getrieben, dadurch, dass permanent auf einem Radiosender Radio 88 Manta-Witze erzählt werden.
Ja.
Es stehen 16 Manta-Fahrer vorm Kino. Was machen die? Sie warten noch auf zwei. Der Film ist erst ab 18.
Ja. Und das Schöne ist, es sind irgendwie alle Fraktionen unsympathisch in dem Film.
Ja, total. Auch gerade Til Schweigers Rolle. Also zu einem muss man sagen, man muss es erstmal schaffen, einen Film komplett durchzustehen mit nur einem weißen Feinrippmuskelschirm. Als Hauptdarsteller.
Ja.
Also, jetzt mal ehrlich, wo gibt's das?
Ja, man muss es auch irgendwie durchstehen, ihn zu ertragen, weil er benimmt sich auf so eine ekelhafte Weise assig.
Ja.
Es erinnert so an die schlimmsten Interviews mit ihm.
Ja, er ist halt so ein Preu, dem halt sein Auto wichtig ist. Seine Freundin ist dann eher so nebensächlich. Die überlegen ja zusammenzuziehen oder sie will ja, dass sie zusammenziehen, haben dann Geld für eine Küche zusammengespart und er haut es bei der ersten Gelegenheit gleich auf den Kopf, indem er es quasi für ein Rennen, also als Gewinn für ein Rennen anbietet, gegen einen, ich glaube VW ist das, ne? Gegen einen VW-Fahrer halt.
Nee, gegen einen Mercedes-Fahrer.
Ach ja, stimmt, ist Mercedes, stimmt, ja.
Den sie beim ersten Rennen fast von der Straße gedrängt haben.
Ja, stimmt, stimmt. Das ist, was halt auch zeigt, diese Leichtigkeit, die da auch in diesen Inhalt drin ist.
Aber da muss ich noch kurz mal was einwerfen, weil wir haben ja vorher schon Vorgesprächen gesagt, dass deutsche Fast and the Furious, aber bei Fast and the Furious ist es so, die Autos sehen aus, ob sie noch schneller fahren, als sie fahren. Und hier ist es egal, ob das Auto 50 fährt oder 190 Sachen, es sieht immer aus der Perspektive im Auto, als ob sie 30 fahren.
Ja, das wird auch so gewesen sein.
Ja, garantiert.
Also, ja, das ist einfach schlicht und ergreifend, so weit ist das. Also die werden mit Sicherheit auf dem Hänger gestanden haben und das Auto, was sie gezogen hat, ist halt 30 gefahren. Ja, das ist tatsächlich extrem auffällig. Von außen sind es echt gut gefilmte Rennen und Speed-Szenen, gerade auch am Anfang und natürlich das Endrennen halt, was es dann halt so in so einem Steinbruch, in so einem alten Fabrikgelände ist das Endrennen, glaube ich, ja doch, ne? Aber es sieht halt von außen total rasant aus, aber von drinnen sieht es wirklich aus wie kurz hinter der Spielstraße.
Ja, so ungefähr.
Ja, also, ne, wir können jetzt schon ein bisschen beschleunigen, wir sind an der Schule vorbei. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber es ist halt einfach, diese ganze Story ist ja halt auch wirklich, also die Preuß, die gegeneinander fahren und dann, die aber eigentlich auch nicht bereit sind, so richtig erwachsen zu werden, während aber gerade ihre Freundin hier, in dem Fall Uschi, gespielt von der da wunderschönen Tina Ruland, ja eher schon so hier Kind, sie ist ja auch schwanger. Wir erfahren ja auch, dass sie schwanger ist in dem Film.
Positiv, also negativ.
Ja, positiv, also negativ. Sie hat natürlich eine Freundin, die auch Friseurin ist natürlich.
Nein, sie ist Arzthelferin.
Ja, stimmt, sie ist Arzthelferin, deshalb gibt es diesen Schwangerschaftstest dann. Ja, stimmt. Und finden das halt heraus, aber trauen sich das dann nicht, Berti zu sagen, weil der ist ja nur darauf fixiert, auf sein Auto und auf sein, ja, auf dieses Rennen, was wo er sich halt provoziert hat.
Und seinen Ruf generell, also.
Ja, es ist halt, er ist halt noch nicht erwachsen.
Ja, er definiert sich komplett darüber, er ist der Schnellste, der Härteste, der Beste.
Ja.
Und es gibt aber, sein bester Kumpel wird jetzt erwachsen. Der hat das Abi nachgemacht und darauf kommt er gar nicht klar.
Aber diese Szene, wo er das erfährt, also wir sehen Gerd, sein bester Kumpel, wir sehen vorher in dem Film eine Szene, wo er quasi sein Abitur halt nachgemacht hat und das ausgehändigt bekommt und so, das Zertifikat und so und auch da beglückwünscht wird und so. Und dann bekommt das Berti mit, indem Gerd ihm als die beiden in so einem geilen Tuningladen sind. Ja. Also in einem das ist ein unfassbares Set.
Ne? Vor allem die Einkaufswagen.
Ja, der Einkaufswagen.
Mit Spoilern.
Mit Spoiler, mit dem Licht. Aber überhaupt, wenn du dir dieses Set anguckst, da gibt es Scheinwerfer und Nebel.
Ja.
Und ich habe, als ich die Szene mir vorhin nochmal angesehen habe, der Film ist auf Netflix aktuell drin, habe ich gedacht, das sieht aus wie ein Traum. Wie so eine Traumsequenz eigentlich. Weil es ist so merkwürdig, wie dieses Set gestaltet ist, dass sie da so Nebel und Lichter und so fancy Schein irgendwie drin haben. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Aber es macht aus dem Kontext dann schon wieder ein bisschen Sinn, weil da erfahren wir, dass als Berti sich quasi die Teilliste von Gerd geben lässt, lässt er sich quasi das Zeugnis aus Versehen geben und sieht, nachgemacht. Er regt sich total darüber auf und ich finde, das ist schon absurd lustig, wie er sich darüber aufregt, dass sein bester Kumpel Abitur nachgeholt hat.
Ja, also das, was ich ja vorhin schon gesagt habe, das war halt auch schon so halb ernst. Der hat definitiv Minderwertigkeitskomplexe und jetzt ist sein bester Kumpel auch noch so ein verkappter Akademiker.
Ja, ja.
Und der dreht total im Roten und macht ihn unglaublich fertig.
Und das Tolle an Til Schweiger ist ja, ein Satz, den selten gesagt wird, aber das Tolle ist ja, er schafft es noch, seine Stimme noch höher zu kriegen, je aufgeregter er ist.
Ja.
Vor allen Dingen diese ganzen Vorwürfe sind ja jemanden, der sich weitergebildet hat, vorzuwerfen, das ist ja nur Luxus, was du da machst. Das ist schon eine steile These.
Ja, aber ich muss auch sagen, das triggert bei mir auch was. Immer spätestens, wenn er dann so steht, so wenn er so lacht wie so ein kleines Frettchen. So.
Ja, aber er kommt ja auch mit dem, ist ja wirklich sein Kampf gegen das Erwachsenwerden, dieser Film auch so ein Stück weit. Ne? Also man merkt es ja daran, dass wie lange seine Freundin, die Uschi, braucht, um ihm zu sagen, dass er Vater wird. Ne? Weil sie auch ein bisschen weiß, also abseits der Beziehungsprobleme, dass er da noch nicht reif genug für ist. Und genauso ist es ja auch, dass er damit nicht klarkommt, dass Berti halt sich weiterbildet und Gerd. Bock hat noch, Gerd, genau, dass Gerd Bock hat, einfach im Leben nochmal weiterzukommen. Ja. Also wie er sich dagegen wehrt und wie er sich aber auch dagegen wehrt, als Gerd dann dieses Mädel kennenlernt, die dann Journalistin ist, ne? Und wie er sofort sie angreift, weil er irgendwie seinen Kumpel nicht verlieren will. Ne? Das ist schon echt sehr kindisch irgendwie.
Ja, oder? Aber dazu muss man auch sagen, die ach so reife Dame aus dem Radio ist auch eine ziemlich dumme Pute, um es einfach mal so zu sagen, die einfach mal ihn aufnimmt, wenn er davon philosophiert, wie geil es ist, mit 190 in aufgeregter Anlage über die Autobahn zu heizen oder über die Landstraße, und sie das einfach so abspielt. Heutzutage würde sowas nicht mehr gehen.
Ja, absolut nicht. Also heute, da werden die in Grund und Boden verklagt. Da macht sie das quasi für diesen Radiosender, den wir in dem Film immer wieder gehört haben, und bietet das dem Radiosender, das Band auch an, ein Manta-Fahrer live in der freien Wildnis, um halt quasi da Sendezeit zu bekommen.
Ja.
Heute würde man einen Podcast wahrscheinlich. Grüße gehen raus an die Kollegen.
An den Manta-Manta-Podcast.
An den Manta-Manta-Podcast. Es gibt sicher einen. Wenn nicht, sollten wir einen machen. Nein, wir beide machen schon. Nein, wir machen schon genug. Podcast. Nein, aber genau, du hast recht, sie ist eine ziemlich dumme Pute, was sich aber auch äußert in so dieser, es ist einfach total urig, wie Gerd in sie verliebt ist und sie auch hinter ihr herfahren, weil Gerd das halt möchte, dass ne, er nochmal eine Chance kriegt, irgendwie mit ihr da zu sprechen. Und sie bei dem Hinterherfahren sind die ja kurz auf einer Höhe. Sie mit dieser Ente, mit diesem VW-Käfer, den sie da fährt.
Nein, sie hat eine Ente.
Nee, ist eine Ente, stimmt, ist eine Ente, genau. Und er mit
grüne
dem Mann.
Grüne Ente.
Genau, und sie gegenseitig so ein bisschen noch beleidigen und er dann aber auf die Rampe von diesem LKW hochfährt. Eine total ikonische Szene, wie dann Berti und Gerd in dem Manta oben auf dieser Rampe von diesem Autotransporter sind, sie unten auf der gleichen Höhe stehen geblieben ist und einfach die beiden auslacht. Und geil, Til Schweiger dann einfach nur diese, das ist ja eigentlich ein total super GIF, ne? Dann ihr quasi so den, ne, quasi andeutet, dass er ihr den Finger halt zeigt.
Ne? Das ist groß. Ja, aber es ist ja auch generell so ein paar Parallelhandlungen. Du hast einfach, glaube ich, das. Ja, eigentlich ist es mehr nur eine Füllhandlung bis zum Ende hin. Mhm. Du hast ja dann auch Klausi. Klausi ist der Klischee. Manta-Fahrer aus den Witzen. Ein bisschen sehr dumm, total naiv. Ja. Jungfrau. Und er läuft wirklich so rum mit diesen komischen Jeans-Klamotten, mit Adilette, mit den Mantaletten. Und auch die ikonische Szene, die ich ja vorhin angesprochen habe, bis mein Harnstrahl, der hat etwas länger gebraucht. Als er da steht, ja, hier. Neue Manta-Schlappen. Ja, sind ein bisschen eng, ne? Ja, ein bisschen. Ja, musst du machen wie unser Junge in Stalingrad, musst reinpinkeln. Und der Typ glaubt es auch noch.
Ja, pinkelt rein, du hast es vorhin so schön eingespielt, und läuft dann damit rum und man hört auch das Quatschen halt, also dass er halt, ne? Ja. Dass er Flüssigkeit in den Schuhen hat und begegnet halt Berti. Und Berti hat das halt gesehen und er konfrontiert ihn halt damit und sagt, Alter, hast du dir in die gepinkelt, und er sagt diesen legendären Satz, ja, das haben unsere Jungs vor Stalingrad auch gemacht.
Alter, wir haben den Krieg verloren.
Wir haben verloren in Stalingrad, sagt er, und das ist eine total ikonische Szene, also wirklich. Das ist eine Szene, die heute noch, Michael Kessler hat mal gesagt, dass er heute noch am meisten auf diese Szene angesprochen wird. Also das wäre so dass der Magnus Opus seiner Karriere, und sie wird ja auch hier in Pastewka und so, gibt es immer wieder Anspielungen auf Klausi und halt gerade auch auf diese Szene. Ja, das ist großartig, aber diese Sache, Klausi hat ja Geburtstag. In der B-Handlung in dem Film und sein Kumpel. Wir haben ja auch einen, der Film ist sehr divers, wir haben nämlich auch Hakan noch, ne? Ja. Hakan ist auch ein Kumpel, ist ein Türke, ein türkischer, ja, Familie, Gastarbeiter, so ein bisschen.
Sohn eines Gemüsehändlers.
Genau, so dritte Generation Gastarbeiter irgendwie so ein bisschen. Wirkt, ist er, und er ist halt schon ein sehr selbstbewusster Typ, und er besorgt halt seinem Kumpel quasi so ein bisschen Mehl für den Tag, ne? Also sagt dann so halt so der Bedienung, ich glaube in der Tankstelle ist das, ne?
Genau.
Ja, hier kümmere dich mal um meinen Kumpel, um Klausi, der hat heute Geburtstag und so. Und da, sie sagt das, ja, und bietet dann Klausi beim Bezahlvorgang quasi an, hey, wann holst du mich nachher noch, oder wann holst du mich zum Schwimmen gehen ab? Und dann verbringen die beiden halt einen Tag miteinander, ne, und erleben so eine allerlei, was auch dazu führt, dass sich beide so ineinander verlieben. Also nicht, erst geht es natürlich von Klausi aus, ne, der, oh, ein Mädel ist an mir interessiert, ne, es passt einfach so herrlich zu diesem Charakter. Er kriegt dann auch den Manta ausgeliehen an dem Tag, für den Tag von Hakan, ne, glaube ich, oder?
Nee, von Gerd.
Ja, stimmt, von Gerd.
Ein blauer Manta. Der von Hakan ist schwarz.
Genau, stimmt. Genau, und ist halt mit ihr den Tag unterwegs. Die fahren zum Strand, hörten halt und schaffen es dabei, aber auch, es gelingt den beiden, auch den Manta im See zu versenken.
Ich wollte gerade sagen, sie fahren zum Strand, sie wollen zum Baggersee, und auf der Flucht vor einem, naja, von dem angepissten Disco-Besitzer des Westside mit seinem Ferrari, landet er halt im Baggerteich und dann so, ey, habt ihr einen Manta gesehen? Nee. Aber er geht schon immer in Klamotten geschwimmen. Ja, ist geil.
Ja, wie geil sie ihn dann aber auch rausziehen. Also da rufen sie dann wieder, holen sie Hakan halt, der zieht dann den Mann da raus und sagt dann nur, das ist auch so ikonisch, wenn sie die Türen öffnen und das Wasser fließt so an den Seiten raus, sagt er dann so, ey, weißt du was, wir sollten ihn zurückschieben. Das ist das Beste. Da hast du übrigens noch eine gute Figur angesprochen, Helmut. Helmut, der Disco-Besitzer, von Uwe Fellensieg gespielt. Der spielt, also der Typ ist also das letzte Klischee in diesem Film.
Und so herrlich ekelhaft, also man mag ihn direkt nicht. Dagegen wirkt sogar Berti sympathisch.
Absolut. Und er spielt halt so einen Disco-Besitzer, der mit so einer Prollkarre rumfährt, und er begegnet Uschi gerade in einem Moment, wo sie sich von Berti quasi so, naja, nicht getrennt hat, aber wo die beiden so deutlich Knatsch haben in ihrer Beziehung, hält bei ihr an und fragt sie nach dem Preis. sagt, hey, bin ich eine Nutte oder was? Übrigens, den Gag habe ich heute auch, habe ich auch schon mal probiert. Er funktioniert nicht. Also tatsächlich.
An Micha aus dem Chat, ja, Ferrari, nein, er war nicht grau, der war schwarz oder vielleicht Anthrazit, aber er war matt-schwarz, glaube ich.
Stimmt, ja. Auf jeden Fall ist Helmut, er hat auch anscheinend nur einen Vornamen, ist er halt so der Typ der örtlichen Disco, der da halt auch horrende Eintritte verlangt, aber auch die Wet-Contests macht und die dann halt fragt, also Uschi und ihre Freundin, ob sie da nicht teilnehmen wollen. Und die wollen halt dann auch teilnehmen, weil sie auch unter anderem halt Berti einen reinwürgen möchte und dann nimmt sie dran teil. Und aber der Typ ist so unfassbar schmierig, wie er sie permanent anbaggert und dabei unfassbar in jeder Szene unfassbar geile Hemden trägt.
Ja, also die Hemden können mit den Hemden von Gary Baldi mithalten.
Absolut, oder?
Vielleicht haben sie die da auch aufgekauft, so Reststücke.
Nee, eigentlich müsste dann bei Garibaldi sie die Hefte, die Hemden von
das meine ich Helmut.
Doch. Ach so, so meinst du das. Ah, ja. Okay. Ja, das ist eine gute Vorstellung irgendwie, so 2 Jahre später, ne, dass sie gesagt haben: Mensch, das sind ja fesche Hemden.
Ne? Ja, die kennt man ja noch gar nicht hier in Amerika. Ja, die nehmen wir doch.
Dann gelingt es in jeder Szene, ein anderes geiles Hemd zu tragen.
Oh ja. Yeah.
Ja, und vor allen Dingen da, es gibt in dieser Disco, also diese Disco sieht, ist halt, sieht halt wirklich aus für 90er. Also absolut, ne? Also wir hören Eurodance, Anfänge von Eurodance so ein bisschen. Im Hintergrund da diesen Wet T-Shirt-Contest, wo ich mich frage, gibt es sowas heutzutage noch? Also könnte sowas heutzutage noch
gemacht werden? Du wirst du heute nicht mehr bringen.
Nee, aber hat es das damals wirklich gegeben?
Ja.
Also, ja, oder? Das wirkt auch so wie aus einer anderen Welt, oder?
Also auf Ibiza noch Jahre später und Ibiza ist da noch ein paar Jährchen zurück. Ich denke, ja.
Strange, oder? Ne, auf jeden Fall allein, also ich meine jetzt mal ohne Scheiß, heutzutage muss man sagen, Mensch, Mädel, das stell dich mal hin, weißes Shirt und wir hauen einmal Wasser über dich. Also auf jeden Fall ist das halt so ein bisschen der Contest, den sie da in dieser Kneipe machen, in dieser Bar von ihm machen. Und er ist einfach so der geborene Antagonist eigentlich in dem Film, oder?
Definitiv, man möchte ihn einfach nur hassen. Ah. Aber wie gesagt, unsere kleine Uji, die sieht das ja auch nicht nur so, die wollte ja eigentlich nur den Urlaub gewinnen und wollte Berti ärgern, aber Berti ist nicht da, weil Berti hat Hausverbot und Berti ist dezent voll.
Ja. Genau,
was macht sie, als sie mitkriegt, dass Berti sich ja auf das Rennen einlassen will, wo er vollkommen Hacke hinfährt auch noch? Ja, da fragt sie dann den Helmut. Sie hat was in seinem Ferrari vergessen. Kann ich mal die Schlüssel haben? Und damit geht sie damit zu den Stiften. Und er nur versucht, hinterherzukommen. Aber erstmal versucht er rauszukriegen, wo sie hin ist. Und da ist ja noch die Freundin von ihr.
Großartig. Diese Szene ist eine
genau.
Szene, die so großartig. Also sie hat quasi, also die gute Uschi fragt den Helmut, gib mir mal deinen Schlüssel, ich habe was im Auto vergessen, rennt, sagt dann noch so gönnerhaft, ja, aber verliere ihn nicht, ne, weil Schlüssel für den Ferrari. Sie rennt raus in diesen, einfach nur bekleidet mit diesem weißen T-Shirt und immer noch so, also wirklich sehr.
Dem Regenbogen-Schlüpper.
Ja, leicht bekleidet in den Ferrari und weg. Er geht noch hinterher, also sieht, dass sie abhaut, sucht dann halt die Freundin von ihr und bedroht sie dann halt, weil er wissen will, wo sie hinfährt, ne, und sie will nichts sagen und er bedroht sie dann halt und das kriegt Hakan mit. Hakan, der gerade dabei ist, sich die Haare zur Seite nochmal zu kämmen, kriegt das halt mit, dass hinter ihm eine Frau bedroht wird, dreht sich Hero-mäßig um die eigene Achse, rennt in diesen Raum.
Und kriegt auf die Schnauze.
Und kriegt auf die Schnauze und fällt um. Das ist, ich hatte mal ungefähr mit 18 ein ähnliches Erlebnis. Man kann sagen, ich wollte heldenhaft sein, aber ich bin relativ früh gescheitert.
Ja.
Aber im Gegensatz zu mir wird er trotzdem dafür belohnt.
Ja, er sagt aber noch so was Tolles. Oh, hätte ich entscheiden können, hättest du gewonnen.
Ja.
Sie war ja schon die ganze Zeit scharf auf ihn, küsst ihn und haut natürlich genau auf seine gebrochene Nase.
Absolut, aber obwohl, ehrlich gesagt, das so ein bisschen in dem Film, es gab vorher keinerlei Indizien, dass er auch in sie oder sie groß wahrgenommen hat und so.
Nee. Halt, ne?
Das ist dann so ein bisschen, damit das ist so einem 90-Minuten-Film geschuldet, am Ende soll halt jeder noch einen haben. Ne?
Die haben zum Schluss alle das Happy End zu Winds
ja,
of Change.
Ja, ja, richtig, genau, zu Winds of Change, richtig, ja. Oh ja, stimmt. Und ja, währenddessen findet halt das Rennen statt, aber was halt, Uschi ist halt rechtzeitig noch angekommen, sagt Berti, dass sie schwanger ist und dass er das Rennen nicht fahren darf, weil er wird jetzt Vater, er hat jetzt andere Verpflichtungen. Und dann will er es quasi absagen, was aber zum Verlust halt des Geldes für die Küche führen würde. Und da springt aber der gute Klausi ein. Der mittlerweile ja auch, der hat mittlerweile auch mitbekommen, dass das Mädel ursprünglich nur mit ihm aus den Tag verbracht hat, weil der gute Hakan sie ein bisschen dazu überredet hat, und das ist so ein bisschen aufgeflogen, weil Hakan gesagt hat, er braucht es jetzt nicht mehr machen, sein Geburtstag ist vorbei, aber sie hatte mittlerweile ja echte Gefühle für ihn. Auf jeden Fall ist Klausi dann halt abgehauen und fährt halt dieses Rennen gegen den, was hast du nochmal gesagt, was fährt der?
Ein Benz.
Den Benz, gegen den Benz-Typen.
Oder einen roten eine, Benz.
Genau, gibt es dann noch eine tolle Rennszene, die wir sehen, die dann aber auch endet mit einem Unfall.
Ja, irgendwann Helmut holt ja irgendwann wieder sein Ferrari zurück, düst ab, und der Ferrari ist ja ein wenig flach und spitz. Der Benz nutzt ihn quasi als Sprungschanze und landet im Beet.
Ja, es ist großartig da. Das ist also, er wird keine Sorge, liebe Hörerschaft, ihm ist nicht.
Aber also, wie kommentiert es unser Klausi?
Boah, ey. Ja, das ist einfach so großartig. Vor allem schön finde ich auch, wie die Szene, wenn er sich dann überschlagen hat, dass alle zu dem Auto rennen und man hat einfach das Gefühl, eigentlich geht's denen mehr ums Auto als um den Typen da drin.
Ja, hatte ich jetzt nicht das Gefühl. Also dem Fahrer geht's um seine Karre immer so, wo ist mein Benz? Wo ist mein Benz? Die holen den raus, hier gleich mit Feuerwehrgriff runter, raustragen, erstmal ihn retten, weg vom Auto.
Ja.
Da hatte ich schon das Gefühl, da sind sie vernünftig.
Ja, das stimmt schon.
Aber seine erste Frage ist nur, wo ist mein Benz? Wo ist mein Benz?
Das ist echt. Allein dieser Sprung, also den Sprung über diesen Ferrari, ist fantastisch.
Ja.
Also man muss schon sagen, schon das Ankommen von Helmut mit dem Motorrad an der an dieser Rennstelle ist schon geil.
Motorrad ist aber sehr nett ausgedrückt.
Ein Moped. Ja, es ist ein Moped. Also das ist aber auch eigentlich nicht der Typ, der so ein Ding zu sowas fährt, oder?
Ja, hatte keine andere Wahl.
Ja.
Und dann verteilt er ja allen Verbot auf Lebenszeit.
Genau, da musste ich sehr an hier voll normal denken.
Weißt ja, Köln-Kalk-Verbot.
Köln-Kalk-Verbot auf Lebenszeit. Und irgendwie so ein bisschen hat es mich auch dran erinnert, ja. Ja, du hattest mal zu mir gesagt, oder hattest vorhin mir mal geschrieben, du hast so eine Definition von dem Film.
Das habe ich doch schon gesagt, ein einfühlsames Porträt.
Ach, das hast du damit gemeint,
genau.
Ja. Ja, es hat der Film war ein Riesenerfolg. Der Film war im Kino sehr, sehr erfolgreich und ist ja auch, also so auch in meiner Wahrnehmung immer so der Manta-Film von den beiden. Der andere Manta, der Film war auch recht erfolgreich, aber der war schon noch mal eine Ecke irgendwie größer, gerade auch halt Til Schweiger, Tina Ruhland, Michael Kessler. Man hat einfach die Schauspieler später gekannt, die mit dem Film ihre Kinokarrieren oder überhaupt ihre Karrieren begründet haben. Vor allen Dingen, eigentlich wäre eine Fortsetzung naheliegend gewesen, und es gab auch immer wieder in den letzten 10 Jahren Überlegungen, Fortsetzungen zu machen. Das ist dann so ein bisschen auch daran gescheitert, dass Bernd Eichinger gestorben ist. Und dann ging das so mit den Rechten hin und her. Til Schweiger war bei der einen Firma, bei Warner Bros. Unter Vertrag. Die Rechte haben bei Konstantin Film gelandet, sind bei Konstantin Film. Und dann hat es immer mal so geheißen, ja, wir machen eine Fortsetzung. Er hat auch immer Interesse signalisiert, so einen 30 Jahre gereifteren Berti zu spielen.
Mit seinem rebellischen Sohn am besten noch.
Seinem rebellischen Sohn, der gespielt wird von irgendeinem Semmelrogge-Sohn oder so, weißt du?
Oder einem Ochsenknecht-Bengel.
Ja, also, nee, wir machen uns nichts vor. Das wäre wahrscheinlich jetzt seine Tochter, oder? Die dann irgendwie so die junge Fahrerin spielt oder irgendwie ja, sowas.
Sohn, ah? Tochter, oder ja, wie wir jetzt gelernt haben, ein Kindrix.
Ist das so?
Ja. Ein X.
Der Film hatte damals übrigens, ich habe nochmal bei Wikipedia nachgelesen, der allwissenden Müllheide, 12 Millionen Zuschauer bei der Erstausstrahlung im Fernsehen. 12 Millionen.
Auf RTL, ja.
Krass, ne? Also 12 Millionen, das ist hier Schwarzwald-Klinik-Niveau wahrscheinlich. 90er gerechnet. Ja, eine Fortsetzung. Hättest du Bock auf eine Fortsetzung?
Ja.
Echt?
Ja, irgendwie schon, allein um die ganzen Leute nochmal in ihren alten Assi-Rollen zu sehen. Weil mittlerweile sind die meisten davon bekannte Schauspieler. Damals war das noch so ein bisschen, ja, man kennt mal jemanden vielleicht aus der Lindenstraße oder sowas. Aber ich hätte schon ehrlich gesagt Bock, Manta zu sehen. Also immer her damit.
Manta, ja, wäre es wahrscheinlich sowas wie Manta hoch 2 oder irgendwie sowas. Oder Reloaded, würde es wahrscheinlich heute heißen, oder? Ja, so, oder Manta 2.0. Weißt du, so für die ganz hängen geblieben.
Oder Manta.
Ja, wahrscheinlich, oder sowas. Ja, oder es wird vollgestopft mit irgendwelchen YouTube-Stars.
Ja, oh ja.
Das Risiko ist schon da.
Wird nein, dann ich gedreht weiß nicht. Von Frisch Torge.
Ja, ich glaube, ich muss ja sagen, Was kann gut sein? Ich finde zum Beispiel hier, Lamborg ist so eine Assoziation, da war der erste Teil großartig und die Fortsetzung ist auch 18 Jahre später erst gekommen. Ist okay, aber ist auch nicht mehr ganz so geil wie das Original.
Moment, es gibt eine Fortsetzung von Lamborg?
Ja, ja, Lombok. Ja, ja.
Oh Gott, bin ich froh, dass ich das
nicht gespielt habe. Nein, es ist wirklich, also es verhält sich da wie Trainspotting 2 zu Trainspotting 1. Kann man gucken. Wirklich. Kann man wirklich gucken. Es ist kein Dreck, wirklich nicht. Okay. Vertrau mir einfach mal. Lombok kannst du wirklich gucken, ist auch wirklich mit den Originalschauspielern. Und ich sehe, wir haben hier, Raphael, wir haben noch 2 Minuten. Die Regie reicht es mir gerade rein.
Ja, ich wollte also, man schrieb mich auch gerade an, du guckst nicht in den Chat, ich soll dir mal Bescheid sagen.
Ja, doch, ich gucke jetzt in den Chat. Doch, ja, ansonsten, ja, Manta, ich glaube, unglaublich, dass wir es in einer halben Stunde geschafft haben, obwohl wir beide doch sonst so lange für sowas brauchen, oder?
Ja, wir halten uns ja gerade auch noch zurück. Ich könnte noch viel länger drüber reden, aber ich verabschiede mich mit einem melodiösen Boy.
Ich hatte eigentlich noch 10 Manta-Witze aufgeschrieben, aber die erspare ich uns jetzt einmal. Ich wollte noch sagen, ich freue mich immer sehr über Gäste, die Bock haben, mit mir über allerlei Themen zu reden, Nerd-Themen oder was auch immer. Deshalb auch Dinge von Interesse, einfach Dinge, die mich dann so interessieren. Gäste, immer her damit. Ansonsten bedanke ich mich hier bei euch allen für die geneigte Aufmerksamkeit und bei dem Orga-Team dieser tollen Night of Supports, dass ihr es nochmal gemacht habt und uns eine kleine Bühne geboten habt. Ja, damit bin ich raus.
Tschüss.
Ja, vielen Dank. Ihr habt so oft Klausi gesagt.
Der geheime Held des Films.
Ja, wir haben auch nur in der Hälfte der Fälle haben wir Michael Kessler gemeint. Ja, weißt du eigentlich?
Gut. Ich habe keine Cowboy-Stiefel.
Noch nicht.
Ja, ja.
Ja, Schulgröße 44, falls sich jemand genötigt fühlt.
Nee, ja, wir pinken schon Quatsch. Vor für dich rein.
Ja. Super, ich freue mich. Ja, vielen, vielen Dank.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.